Willkommen zur 12. Ausgabe von Literamour mit Sigrid Brinkmann und
Clarisse Cosset.
Am 7. November ist dem Secession Verlag für Literatur im Deutschen Theater Berlin der große Verlagspreis 2021 verliehen worden. Und wir freuen uns für die Verleger Christian Rusitschka und Joachim von Zeppelin über diese Auszeichnung. Ein Titel aus dem nächsten Frühjahrsprogramm von Secession ist der Roman »Denk an die Steine unter deinen Füßen« des Belgiers Antoine Wauters. Die deutsche Veröffentlichung steht auf der Shortlist für den Prix Premier 2022.
Beide Verleger übersetzen auch Prosa- und Sachbuchliteratur aus dem Französischen und Englischen. 2012, also nicht lange nach der Verlagsgründung, hat Christian Rusitschka den Roman La vie pétrifiée ins Deutsche übertragen. Das versteinerte Leben war die erste deutschsprachige Buchpublikation für den in Frankreich lebenden Arzt und Schriftsteller Nils Trede. Im Frühjahr dieses Jahres erschien bei Secession ein neues Buch von Nils Trede, Richtung Süden. Dieses Mal ist die Originalsprache Deutsch. Der nur 80 Seiten lange, hochverdichtete Text hat uns beeindruckt. Und als der Autor im November zu Lesungen nach Berlin kam, haben wir ihn sofort zu uns eingeladen.
Dass Nils Trede im deutschen Südwesten aufgewachsen ist, hört man an der Sprachmelodie. Er kommt aus Heidelberg. Zum Medizinstudium ging's nach Marburg und von dort Mitte der 90er Jahre nach Paris. Als sich die Gelegenheit bot, ein paar Semester Medizin in Frankreich zu studieren und besser Französisch zu lernen, hat er keinen Moment gezögert. Retrospektiv gesehen hatte der Schritt weg aus Deutschland existenzielle Bedeutung. Als kunstinteressierter Mensch, erzählte Nils Trede uns, habe er sich unter Wissenschaftlern und in der Provinz oft unverstanden gefühlt. Die Fülle an Museen und Galerien in Paris war für ihn das pure Glück. Und ein offenes Kino konnte man auch zu jeder Tageszeit finden. Der 1957 bei den Festspielen von Cannes ausgezeichnete Film »Das siebente Siegel« von Ingmar Bergman war für Nils Trede eine kleine Offenbarung. Der Film spielt im Mittelalter. Der Tod erscheint in menschlicher Gestalt.
Da kommt also ein Kreuzritter vom Kreuzzug zurück und hat den Glauben verloren durch die Erlebnisse, die er da gemacht hat. Max von Sydow ist wohl der Schauspieler. Und dann begegnet er dem Tod. Und der Tod sagt ihm so, jetzt ist vorbei, ich nehme dich mit. Und dann sagt er, stopp, du spielst doch gerne Schach. Bist so ein guter Stratege, spielst gerne Schach, oder? Sagt er, ja stimmt, ich spiele gerne Schach. Also ich mache dir einen Vorschlag, wir spielen eine Partie Schach. Und sagen, die Partie Schach dauert, darf ich noch leben. Und falls ich gewinne, darf ich überhaupt weiterleben. Dann sagt er, okay, auf den Deal gehe ich ein, dann spielen sie Schach und das Schachspiel geht so durch das Ganze, den Film praktisch über und der Tod stellt ihm die Frage, na, warum eigentlich, warum willst du jetzt noch leben? Warum brauchst du denn den Aufschub? Dann sagt er, naja, ich will versuchen, noch was Sinnvolles zu machen, einen Sinn im Leben zu finden. Und da ist mir so ja, aufgeleuchtet, dass wir ja alle in der Situation sind. Und wenn man sich bewusst macht, dass wir alle vor dem Tod stehen, dann wird Zeit zu Frist. Und dadurch, dass Zeit Frist wird, wird sie unheimlich kostbar. Und dann kommt man zu der Frage hin, was lohnt sich zu leben? Wie kann ich die Frist wirklich so leben, dass mein Leben einen Sinn ergibt?
Diese Frage treibt den Protagonisten in Nils Tredes Buch Richtung Süden unentwegt um. Warum? Dazu gleich mehr. Wir haben anfangs länger über seine Ankunft in Paris 1996 gesprochen. Sehr wach in der Erinnerung ist der erste Besuch des Panthéon auf der Montagne Sainte-Geneviève. In der auf einem Kirchhügel aus dem 5. Jahrhundert errichteten nationalen Gedenkstätte ruhen die sterblichen Überreste berühmter Politiker, Forscher, Schriftsteller, Philosophen und Widerstandskämpfer.
Da erinnere ich mich sehr gut dran, wie ich vor den Särgen von Rousseau und Voltaire stand und mir dann klargemacht habe, na, ich weiß schon, dass das große Denker waren der Aufklärung, aber was sie jetzt so ganz konkret geschrieben hatten, hätte ich nicht sagen können, aber ich war dann sehr inspiriert, das da in der Situation dann mehr zu erfahren und bin direkt von dort mit der Metro in die Deutsche Buchhandlung, da beim Centre Pompidou die gibt es jetzt nicht mehr, Michaelische Buchhandlung. Und habe mir von Rousseau Abhandlung über den Ursprung der Ungleichheit zwischen den Menschen gekauft und fasziniert von dem Text, wo Rousseau erklärt, was so aus den Menschen wird, wenn das Rationale so die Überhand bekommt und das Gefühl ausgeschaltet wird, wie brutal das die Menschen macht oder machen kann. Und da steht dann auch der Satz drin, was so ein zivilisierter Mensch macht, wenn er an einem am Boden dahinsiechenden Mitmenschen, so einem SDF, vorübergeht und dann einfach sagt, naja, krepier eben, mir geht's gut.
SDF ist die Abkürzung für sans domicile fixe, ohne feste Wohnung. In Paris, so die Schätzung, leben an die 15.000 Personen auf der Straße. Der namenlose Ich-Erzähler im Buch Richtung Süden reibt sich innerlich wund an der wachsenden Mitleidlosigkeit gegenüber den Schwachen in der Gesellschaft. Er ist verheiratet, Vater von 2 kleinen Kindern, vorübergehend erwerbslos. Die Tage verbringt er damit, durch die Stadt zu streifen. Er erkennt Verzweiflung in den Augen der Menschen. Aber kein Wort kommt über seine Lippen. Er bringt es nicht fertig, sie anzusprechen und die einfache Frage zu stellen, wie geht es Ihnen? Oder was ist? Sie sehen so müde aus.
Nils Trede hat einen inneren Dialog geschrieben. Wir sind die ganze Zeit im Kopf eines Mannes, dessen Unruhe immer weiter anschwillt. Warum traut er sich nicht, eine mitmenschliche Sorge zu äußern? Er spürt doch genau, dass Zurückhaltung, wenn nicht Feigheit und Kleinmütigkeit, Gründe dafür sind, dass Menschen der Welt verloren gehen.
Wenn man sich das klar macht, dass der Fleischer suizidgefährdet ist und dass man ihm das sofort ansieht, wenn man ihm in die Augen blickt. Die scheinen seit einigen Wochen so traurig und so entschlossen zugleich. Und der Absturz der Qualität seiner Ware, da wird einem ganz anders zumute. Aufgedunsene, blasse Fettwürfelchen in der zähen Roulade anstelle marinierter, schnittfester Speckstreifen und sonstiger aromatischer Sachen wie vorher. Das kann nur einem Suizidgefährdeten widerfahren. Ein solcher Absturz. Und möglicherweise hat er es noch nicht einmal bemerkt. Aber ich. Und ich sollte... Wie bitte? Wie sollte ich das tun? Wie sollte ich zu ihm gehen und zu ihm sagen, anstatt Fleisch zu verlangen, »Guten Tag, wie geht es Ihnen? Sie sehen so verletzlich aus seit einiger Zeit und so seltsam entschlossen.« »Nein, das kann niemand von mir verlangen.« Da denkt er doch sofort, dass man etwas will, Rabatt oder so. Das bleibt dann nur auf mir sitzen. Deshalb wird man wohl zuwarten, bis es geschehen ist. Und dann wird man im Nachhinein sagen, dass er schon ziemlich besorgniserregend ausgesehen habe in letzter Zeit und so seltsam entschlossen. Und manchmal wird man sagen, wenn er allein in seinem Laden gestanden sei und sich unbeobachtet gefühlt habe, da hat er mit so merkwürdig hängenden Schultern so sonderbar apathisch vor sich hingestarrt, in den Raum vor sich hinein, auf die Konservendosen gegenüber im Regal. Und da, also da, wird man sagen, da hat er einfach so verändert gewirkt, irgendwie neben sich stehend, als erwarte oder plane er etwas, das man nicht erfassen kann.
Das wahrhaftige Sprechen fällt dem Erzähler in Richtung Süden schwer. Es quält ihn aber auch, dass die Worte der anderen oft zu schnell vom Schutt der eigenen Lebensgeschichte überdeckt werden. Überall sieht und vermutet er Unechtes, Entfremdung, Rückzug. Die Gesellschaft brutalisiert sich. Dass ein Krieg ausbrechen könnte, ist seine größte Befürchtung. Dass Gewalt vor unser aller Augen ausgeübt wird und keiner sagt etwas, keiner tut etwas. Jeden Morgen begleitet der Erzähler seinen Sohn in die Grundschule bis zu seinem Platz in der Klasse.
Anton kommt auch gerade mit seinem Papa an, scheint mit dem linken Bein aufgestanden zu sein, ist mürrisch, quengelt, macht nicht richtig mit. Bekommt plötzlich eine gelangt, dass es knallt. Mitten im Klassenzimmer, mitten ins Gesicht. Stille. Alle sind geschockt. Ein Ausdruck ohnmächtigen Entsetzens. Mit riesig aufgerissenen Augen und riesig offenstehendem Mund in Antons Gesicht. versucht zu weinen, kann aber nicht. Kämpft gegen das Entsetzen irgendwie an, gegen den Schock, die Fassungslosigkeit. Mensch, Anton, lass doch los, lass es raus, den Schmerz, die Tränen, lass es raus. Bricht plötzlich weinend zusammen, Antons Papa. Während Anton weiterhin seine Tränen sucht. Fleht Anton um Verzeihung an, schluchzt wie von Sinn, krallt seine Hände an Antons Hosenbeinen fest. Schularzt kommt. Gehe weg. Man kann das nicht alles immer in sich hineinfressen. Irgendwo muss es hin. Das, was man in sich hineinfrisst. Wieder raus auf die Straße. Allein ohne Simon. Plötzlich sind die Beine weich. Pelziges Gefühl am Mund. Muss mich setzen. Bin nicht wirklich krank, das spürt man ja. Hat mit Anton zu tun. Mit Anton und mit allem. Mit all dem, was man in sich hineinfrisst, obwohl man es nicht sollte. Wovon man aber auch nicht weiß, wie man sonst damit umgehen soll. Verdammt, dieses Geräusch, dieser Knall und das Bild des Jungen, der nicht weinen kann, der mit riesig weit geöffnetem Mund und entsetzt starrenden Augen mitten im Klassenzimmer steht und nicht weinen kann, obwohl er will. Aber das kann einfach nicht aus ihm heraus. Also einmal zum Arzt jetzt. Habe mir bei dem Luft gemacht, mir alles von der Seele geredet. Die Sorgen, die Zeichen beschrieben, die sagen, dass etwas nicht mehr stimmt in der Welt. Dass es bald losgehen wird. Dass es Krieg geben wird, habe ich gesagt, außer es sollte uns gelingen, die Welt auf dem Fundament der Zwischenmenschlichkeit und der Nächstenliebe neu. Ob der mir wohl zuhört? Wie der schon aussieht. Mit den rot unterlaufenen Augenlidern, der spitzen Nase und dem süffisanten Grinsen, wenn er spricht. Rede trotzdem weiter. Erkläre, dass die Kinder in dem Klassenzimmer, wo ich allmorgendlich meinen Sohn hinbringe, alle gleich sind. Von der Natur alle gleich gemacht, dass ich aber weiß, wer von denen einmal, weil ich... Nun einmal im Ernst, hören Sie mir zu? Wirklich? Es sieht aber nicht so aus, als ob Sie mir zuhörten. Sie vermitteln mir vielmehr den Eindruck, als ob Sie etwas ganz anderes denken würden, solange Sie etwas Bestimmtes sagen. Nein, antwortet er, er höre mir sehr wohl zu und erklärt, dass das Problem anders gelagert sei. Das Problem sei nicht die Welt, sondern ich.
Ja, da ist der Ausgangspunkt ganz persönlich. Ich bringe meinen Sohn persönlich selbst täglich, also jetzt nicht mehr, aber damals, in sein Klassenzimmer. Und da ist mir das einfach so klar geworden. Da gab es Kinder wie unser Sohn aus mehr oder weniger wohlhabenden Verhältnissen. Und dann waren da aber auch so zwei, drei dabei. Von denen war es klar, dass sie aus anderen Verhältnissen kommen. Und das war dann irgendwie so seltsam sichtbar. Die waren anders gekleidet, die erschienen schüchterner. Über die wurde dann auch anders geredet. Da gab es dann auch Eltern, die wollten nicht so, dass ihre Kinder mit denen Kontakt haben. Das wurde nicht so ganz deutlich gesagt, aber das konnte man so durchhören. Und da habe ich mir dann gesagt, da ist irgendwie was absolut Unakzeptierbares. Die sind so jung, die sind so klein, die müssen einfach gleiche Stadtbedingungen haben. Die sind, so wie es im Text steht, die sind alle gleich gut, die sind alle gleich klug. Und das wissen die auch, die respektieren sich ja untereinander gegenseitig komplett. Die unterscheiden nicht zwischen arm und reich und irgendwie besser und weniger gut. Und das ist sowas, das mich einfach bewegt. Und das habe ich denen erleben lassen, den Protagonisten. Und der Protagonist, das ist ja so eine Art purer, reiner Mensch, der über keine Abwehrmechanismen verfügt. Alles, was passiert, strömt ungefiltert auf ihn ein. Also er kennt so den Blindheitsknopf, den wir alle ja kennen und haben, kennt er nicht. Also wegschauen, verdrängen, idealisieren, zynisch werden und so, das kann er nicht. Das kommt in Reinform bei ihm an und dadurch eben halt auch mit einer gewissen Wucht, mit einer großen Intensität. Und die Wucht macht dann auch, dass er eben halt auch extrem reagiert.
Nils Tredes Erzähler gerät an eine Waffe. Für einen Moment verschafft sie ihm eine Art Ruhe.
Für mich persönlich war das auch nicht klar beim Schreiben, so zunächst mal, ob er sie benutzt oder nicht. Und in der ersten Version benutzt er sie. Also es kommt in einer Version zum Massaker. Er schießt dann einfach irgendwann in die Menge. Aber ich denke, er ist stellvertretend auch für andere. Also solche extrem verunsicherte und mit Frust und Wut aufgeladene Menschen, das gibt es in unserer Gesellschaft jetzt immer mehr. Und das war für mich sehr interessant, durchzugehen, durchzudenken, was es alles für Varianten und Optionen gibt. Also er konnte verrückt werden. Massaker war eine Möglichkeit. Vernunft annehmen und eine Assoziation, also eben einen nützlichen Verein gründen oder sich politisch engagieren, sich in einer Partei engagieren oder sogar eine gründen.
In einer ersten Romanfassung wollte Nils Trede den verzweifelten, empfindsamen Familienvater Amok laufen lassen. Er hat die Idee fallen lassen. Sein Protagonist wird zunehmend verrückter, gewinnt aber auch an Entschiedenheit. Jeden Menschen mit einem Grunderbe auszustatten, ist einer der radikalen Vorschläge, die er entfaltet.
Utopie muss sein, Visionen muss sein und Mut muss sein, von der Situation, so wie sie ist, wegzukommen und zu sagen, Kinder in unserer zivilisierten Gesellschaft und in dem wohlhabenden Land, in dem wir leben, das kann nicht sein, dass von Geburt an feststeht, wer mal wohlhabend sein wird, nämlich die wohlhabende Eltern haben und wer in großen Schwierigkeiten und armen Verhältnissen leben wird. Und es ist ja einfach so, dass die Verhältnisse sich reproduzieren. Also das ist inakzeptabel für mich.
So 100.000 in die Hand von jedem, auf einmal, Cash, aus Liebe, aus dem Herzen heraus, weil wir uns alle als Brüder und Schwestern verstehen. Auch in die Hand des ärmsten Schluckers, einfach deshalb, weil er existiert, weil er ein Mensch ist. Kollektiverbe könnte das Projekt heißen. Alles kommt in eine Kasse. Wir würden von Generation zu Generation den Reichtum des Landes gerecht weiterreichen.
Das Buch Richtung Süden lässt uns mitempfinden, wie es jemandem geht, der sich dem offenkundigen Leid und dem prekären Leben anderer immer weniger verschließen kann. Teilen ist das Gebot unserer Zeit. Jeder weiß es. Konsequent verlangt Nils Tredes tragischer Protagonist, dass es endlich eingelöst wird.
Wer sich dem Gedanken nicht länger verschließt, dass endlich Schluss sein muss mit Privilegien qua Geburt, dem werde sich, auch das ist eine im Buch formulierte Vision, eine neue Sprache aus dem Mund lösen. Eine, die, wie Nils Trede schreibt, direkt ohne Umwege aus der innersten Region des Menschen komme. Aber so poetisch diese Vorstellung klingt, das Buch endet abrupt mit einem Aufbruch, der Gewalt signalisiert. Immerhin ein Aufbruch ins Offene, Richtung Süden, dahin, wo Menschen aus anderen Kontinenten an die Ufer Europas gespült werden. Mehr tot als lebendig. Und wenn lebend, dann nur vage ahnend, welche Odyssee auf dem Festland ihnen bevorsteht. Richtung Süden ist ein auffühlendes, sprachlich und gedanklich mitreißendes Werk.
Nach seinem Berlin-Besuch ist Nils Trede nach Straßburg zurückgekehrt. Er ist als Mediziner beim Etablissement Français du Sang angestellt und untersucht Freiwillige, die kommen, um in diese Einrichtung Blut zu spenden. Paris vermisst er oft. In Frankreich an der Peripherie zu leben, selbst in einer so großen Stadt wie Straßburg, wo internationale Institutionen ihren Sitz haben, fällt ihm nicht leicht. Er hatte fast das Gefühl, nach Deutschland zurückzukehren, während seine Lebensgefährtin, die in Paris aufwuchs, den Umzug als Aufbruch empfand. Fast so, als zöge sie in ein neues Land. Die zwei Kinder profitieren von der Nähe zu Deutschland. Sie wachsen zweisprachig auf. Und wir? Wir bekommen von ihm Bücher, die entweder auf Französisch oder auf Deutsch entstanden sind.
Bislang waren unsere Coup de cœur gedruckte Bücher, aber es gibt ja auch Audiobücher. Besonders gut gefällt uns eine Produktion des Käthe-Kollwitz-Museums Berlin und Deutschlandfunk Kultur. Käthe-Kollwitz ist zweifellos eine der bedeutendsten Bildhauerinnen und Zeichnerinnen des 20. Jahrhunderts. Ihr Werk wird, egal wo auf der Welt, verstanden, denn es umfasst alle existenziellen Lebensthemen. Es spricht direkt zu den Betrachtenden. Der Journalist David Dambitsch richtet in seinem vierteiligen Hörbuch den Fokus auf die Künstlerin und ihre Familie. Den grausamen Verlust des Sohnes Peter, der im Oktober 1914 in Flandern fiel, konnte sie nie verwinden. 18 Jahre arbeitete Käthe-Kollwitz an der Figurengruppe Trauernde Eltern. David Dambitsch.
Dem Betrug, dem auch die Kollwitz im Zeichen ihrer, wie sie es nannte, lieben deutschen Fahne aufgesessen ist, setzt sie bald künstlerisch Eindrucksvolles entgegen. Ihre Tagebücher aus den 20er Jahren zeugen von der großen Befriedigung, die ihr die Arbeit an der Holzschnittfolge Krieg sowie an den Antikriegsplakaten die Überlebenden und Nie wieder Krieg bereiteten. Jutta Bunke-Kollwitz, die zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Jördis 1923 geboren wird, erinnert diese von der Großmutter als tief erschütternd erlebte Hinwendung zum Pazifismus später aus Kindersicht.
Was mir noch sehr in Erinnerung ist, das waren das weihnachtliche Gedichtaufsagen. Das war im Haus so eingeführt, wenn die Großeltern kamen, sagte jedes Kind ein Gedicht auf. Und das Gedicht, was immer eigentlich aufgesagt werden musste, war das Gedicht von Konrad Ferdinand Meyer, Friede, Friede auf der Erde. Und das war eigentlich ein sehr schönes Gedicht und ich habe mich als Kind an Gedichten sehr begeistert, aber es war damit verbunden, dass meine Großmutter immer weinte bei diesem Gedicht. Es war so das, was sie eben sich gewünscht hätte, ein Zustand, der weit weg war, ein utopischer, ein paradiesischer Zustand und sie wusste, wie weit die Welt davon entfernt war. Und das versetzte sie also immer in eine sehr traurige Stimmung und dann musste man als Kind eben einen Kuss auf diese nass geweinte Backe geben und das war immer eine gewisse Anfechtung, sodass wir als Kinder immer gelost haben, wer dieses Mal dran ist mit Konrad Ferdinand Meyer.
Durch ihre Arbeiten gegen den Krieg, vor allem aber auch durch die Gedenkblätter, die sie zur Erinnerung an die Ermordung Karl Liebknechts 1919 gestaltet hat, gerät die Kollwitz in den Ruf, Künstlerin der Sozialistischen Internationale zu sein. Jutta Bunke-Kollwitz.
Ich denke, dass es überhaupt eine falsche Interpretation ist, sie in diesem Sinne politisch aufzufassen. Also im Falle Liebknecht war es so, dass sie ihn ja in seiner Demagogie und in seiner Schärfe abgelehnt hat. Und dass aber sie mit der Familie bekannt war, der eine Sohn, Robert Liebknecht, wollte Zeichner werden, Maler werden und er ist mit einem Freund zusammen zu ihr gekommen, sie hat seine Arbeiten gesehen. Und offensichtlich haben diese beiden Jungen sie dann gebeten, in das Leichenschauhaus zu gehen und den Vater zu zeichnen, was sie getan hat. Und dann hat sie das umgesetzt. Das hat sie dann einfach künstlerisch interessiert.
David Dambitsch lässt die Kinder und Enkel schildern, wie Käthe-Kollwitz langsam in die innere Emigration ging. 1933 wurde sie zum Austritt aus der Preußischen Akademie der Künste gezwungen. Käthe-Kollwitz und ihr Mann gingen nach Marienbad. Jüdische Freunde flohen von dort in die USA. Weil die wichtigsten Menschen aber in Deutschland blieben und Karl Kollwitz als armen Arzt eine starke Verantwortung für seine Patienten fühlte, kehrte das Paar nach Deutschland zurück. Käthe-Kollwitz stellte sich zu den Verfemten und Drangsalierten. Die Gestapo kam zur Durchsuchung. Karl Kollwitz starb 1940. Enkel Peter kam im September 1942 in Russland um. Die Enkelin, die die Großmutter im sächsischen Moritzburg pflegte, erinnert sich an eine lebensmüde Frau. Käthe-Kollwitz starb am 22. April 1945.
Interessant ist es auch, sich klarzumachen, wie viel Kraft es Käthe Kollwitz' Sohn Hans in der Nachkriegszeit gekostet haben muss, das künstlerische Erbe seiner Mutter zu bewahren. Enkel Arne Kollwitz erzählt.
Diese ganze Nachkriegszeit stand ja unter dem Ost-West-Konflikt. Und Käthe Kollwitz wurde von der DDR eben in hohem Maße vereinnahmt, als Antifaschistin, als Vorkämpferin, als Kommunistin, die sie nie gewesen ist. Und deshalb war nicht nur in Berlin, sondern auch in der Bundesrepublik, also im Grunde wurde sie behandelt wie eine heiße Kartoffel.
In Russland und Asien war Käthe Kollwitz zu Lebzeiten eine Ikone. Urenkel Jan Kollwitz wurde Keramiker. Er fertigt seit 3 Jahrzehnten ausdrucksstarke Gefäße in traditionell japanischer Technik und repräsentierte seine Urgroßmutter auch in China.
Das Nationalmuseum in Peking ist schon wegen seiner schieren Größe außerordentlich beeindruckend. Und ich war sehr begeistert zu sehen, wie großartig diese Ausstellung konzipiert und aufgebaut war. Man betrat das Museum, die Wände waren insgesamt dunkelrot gestrichen worden, speziell für diese Ausstellung. Und in der Mitte hing ein riesiges Banner, was ihre Hand zeigte. Und die Ausstellung war in jeder Hinsicht bombastisch. Also das war sehr anders als die stillen und intimen Ausstellungen, die ich aus Deutschland kannte.
Käthe Kollwitz' Sammlung zusammenzuhalten war schwer. Pointiert resümieren David Dambitsch und Nachfahren der Künstlerin auch die Geschichte der Museumsgründungen in Köln und in Berlin. Wer schon vertraut ist mit dem Werk der Jahrhundertkünstlerin, wird es lieben, die Stimmen ihrer Familie zu hören. Wer nur eine vage Idee hat von ihrer Bedeutung als Künstlerin und Zeitgenossin, lernt immens viel aus diesem einfühlsam strukturierten, enorm kenntnisreichen, dabei immer anschaulich gehaltenen Hörbuch. Erwerben kann man unseren Coup de cœur im Berliner Käthe-Kollwitz-Museum oder im Onlineshop auf der Webseite des Museums.
Das erste ins Deutsche übersetzte Buch von Jad Ilal ist im Herbst im Schweizer Lenus Verlag herausgekommen. Jad Ilal lebt in Paris. Über ihn und seinen Roman Flügel in der Ferne, Des ailes au loin, hören Sie in unserer nächsten Ausgabe mehr. Bis dahin verabschieden sich mit allen guten Wünschen für das neue Jahr Clarisse Cosset und
Sigurd Brinkmann.